Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über das Thema nachdenkt oder wenn ihr das so hört, aufhören. Oder was in euch vorgeht, wenn ihr überlegt und nachdenkt, wo ihr Gottes Stimme vielleicht hören könnt. Oder was es bedeutet, Gottes Stimme eigentlich zu hören. Aber mir kommt eigentlich immer so als erstes die Stillezeiten in den Sinn. Das ist doch der Ort. Das kriegt man immer mit, wenn man sonntags in die Gemeinde geht. Ja, stille Zeit, das muss ich machen, weil da höre ich Gottes Stimme. Das ist genau das, wo es mit mir und Gott persönlich wird, wo ich Gott begegne. Und während der Corona-Phase hatte ich irgendwie so diese Sehnsucht, in dem Thema zu wachsen und habe mich da angefangen zu beschäftigen und habe Bücher gelesen, wie man besser stille Zeit macht und wie man so das ganze Alltagszeug und den Trubel und vielleicht die ganzen Ablenkungen, die man hat, wie man die alle irgendwie klein macht, damit man sich mehr öffnet für Gott und für die Begegnung mit Gott und für die stille Zeit. Und in all dem Beschäftigen, und dann hat man ja auch immer so einen Tatendrang, wenn man da richtig loslegt, habe ich mir vorgenommen, hey, was die ganzen Autoren da machen, diese krassen Pastoren, die da diese Bücher schreiben, die sind alle immer dann so eine Woche irgendwo im Wald, in so einer Hütte und suchen da Gott, und in der Stille begegnen sie dann da Gott und haben so krasse Erlebnisse, und das ist voll bewegend, und ich dachte mir, hey, geil, genau, das mache ich jetzt auch. Und es war richtig lustig, weil, also die mich so ein bisschen kennen, ich bin jetzt nicht so der introvertierteste Typ, und ich bin prinzipiell, glaube ich, eher gerne in Gemeinschaft als alleine. Also das war schon ganz schön herausfordernd. Und ich dachte mir, komm, ich mache das, ich wage dieses Experiment und gehe 2,5 Tage in eine Hütte, wo ich mich selber versorgen kann, wo kein Handyempfang ist, wo ich einfach für mich sein kann. Und ich habe mir dann so ein kleines Buch mitgenommen, als Notfalllösung, falls es mir doch zu still wird, dass ich wenigstens ein Buch habe, was ich dann ab und zu mal lesen kann, und natürlich meine Bibel. Und es war eine interessante Erfahrung. Und ich kam dann da an und habe alles mir eingerichtet und war richtig motiviert. Und so nach so 3-4 Stunden habe ich gemerkt, so still wird es irgendwie gar nicht. Irgendwie kommt da so viel in mir hoch und es ist irgendwie plötzlich laut geworden. Und ich habe mir dann immer wieder so vor dem Essen, nach dem Essen versucht, Zeit zu nehmen, mich wirklich nur hinzusetzen mit einem Notizbuch und einfach zu beten und Gottes Stimme zu hören. Und ich hatte echt diese Sehnsucht und diesen Gedanke, hey, das wird richtig super. Ich bin dann da in der Stille und vielleicht ist es am Anfang so ein bisschen langweilig und unangenehm, aber irgendwann wird Gott schon sprechen. Und ich weiß nicht, was eure Wünsche oder eure Sehnsüchte sind, wenn ihr in stille Zeit geht oder in die Stille geht, wie ihr euch das so vorstellt, wie Gott denn zu euch da sprechen soll. Also ich wünsche mir, glaube ich, richtig, dass Gott irgendwann mal so eine laute, hörbare Stimme zu mir spricht und ich so da sitze in der Stille und denke so, nice, ich kann jetzt endlich reden mit ihm. Und es ist ein Dialog plötzlich und nicht nur so ein, ja Gott, berühre mein Herz, bewegt mein Herz und das und das und das und das und das sind meine Anliegen. Dann habe ich so ein warmes Herz und weiß, okay, es ist bei Gott gut aufgehoben. Und dann kann ich gestärkt in den Alltag gehen. In der Hütte ist mir das genaue Gegenteil passiert. Irgendwie, es war so laut in meinem Kopf plötzlich und ich habe so viel chaotische Stimmen gehört und gar nicht so sehr Gottes Stimme. Und das ist mir so das erste Mal auf der einen Seite bewusst geworden, dass vielleicht Stille nicht so meine Stärke ist und dass ich wirklich extrovertiert bin, aber dass es gar nicht so einfach ist, sich auf Gott zu konzentrieren, und dass wenn wir uns in die Einsamkeit zurückziehen, an einen Ort zurückziehen, wo wir mit Gott alleine sind, dass da immer noch jemand anderes als nur Gott ist, nämlich ich selber und alles, was so in mir drin ist, und dass das genau in solchen Momenten hochkommt und laut wird. Und im Nachdenken über jetzt das Thema, was wir die nächsten 2 Tage anschauen wollen, habe ich gemerkt, hey, ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, an dem ich persönlich in meinem Leben mega arbeiten muss, weil ich das gerne verdränge und gerne davon weglaufe. Aber das ist so ein Punkt, dass wir dieses innere Chaos und diese inneren Stimmen, all die Einflüsse, die Tag für Tag auf uns einprasseln, dass wir denen begegnen müssen und dass wir denen entgegentreten können und dass das uns aber auch hilft, am Ende Gottes Stimme besser zu hören. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 12, Vers 2: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist das, was Paulus den Römern mitgibt. Und ich glaube, dass das für unser Thema super zentral ist und eigentlich so ein Ausgangspunkt und so ein Startpunkt über das Nachdenken sein darf. Unser Sinn, unser Verstand, unser Nachdenken, das ist was, das ist von so vielen fremden und ungöttlichen Einflüssen geprägt. Und wir sind dazu angehalten, Paulus ermutigt hier die Römer, da ständig dran zu arbeiten, ständig das zu erneuern, um Gottes Wille und Gottes Stimme in seinem eigenen Leben sichtbar, hörbar und spürbar zu machen. Und das ist super, weil was in dieser Stelle mit drinsteckt, ist, dass wir was tun können. Ich hab so im letzten halben Jahr gelernt, dass wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott suchen, dass wir über Gott leider nicht so viel verfügen können. Also wir können leider Gott nicht, indem wir in der richtigen Gebetshaltung sind oder die richtigen Worte am Anfang gesagt haben oder lange genug Bibel gelesen haben, dazu bringen, dass er genauso zu uns spricht, wie wir das gerne hätten. Aber wir können zumindest uns, unseren Geist, unseren Verstand, unser Herz, unsere Seele darauf vorbereiten, dass wenn Gottes Stimme zu uns spricht, dass wir sie verstehen und dass wir sie hören können. Und was mein Projekt heute ist mit euch, dass wir uns diese Einflüsse und diese Gedanken, die in uns kommen, die uns bewegen, die uns auch ein Stück weit ausmachen, dass wir uns die anschauen, versuchen, die zu definieren und dann praktische Möglichkeiten finden, wie man dagegen vorarbeiten kann und wie wir praktisch aktiv unseren Sinn und unseren Geist erneuern können. Damit wir uns vorbereiten auf das, was der Johannes morgen dann zu sagen hat, wie wir Gottes Stimme hören. Das ist der Deal. Habt ihr Lust?
Ja. Yes.
Super. Cool. Das klappt ja richtig gut. wenn man so in der Bibel nachschaut, dann findet man die verschiedensten Einflüsse, die auf uns zuprallen. Und ich hab euch drei heute mal rausgepackt, weil ich glaube, dass die uns ein ganz gutes Mindset geben, was uns eigentlich alles beeinflusst. Und es ist einmal die Stimme des Teufels, die Stimme unseres eigenen Fleisches und die Stimme der Welt. Und wichtig ist, wenn wir diese drei Stimmen, die in uns herrschen und auf uns einprasseln, wenn wir die anschauen, dass wir auf der einen Seite nicht in diesen Wunsch verfallen, zu meinen, wir könnten das eine von dem anderen trennen. Darum geht es eigentlich auch gar nicht. Sondern das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass sie auf eine unterschiedliche Art und Weise uns beeinflussen, in unserem Denken und Handeln. Und dass wir, wenn wir verstehen, wie sie arbeiten, uns dagegen stellen können. Und das finden wir hauptsächlich in dem, wie Jesus auch diesen Dingen begegnet ist. Also, lass uns einsteigen mit dem Teufel. Also was ist der Teufel und wie beeinflusst er uns? Es gibt eine relativ bekannte Stelle, wenn wir über den Teufel nachdenken, die uns, glaube ich, alle in den Sinn kommen. Und zwar die Stelle, wo Jesus in der Wüste versucht wird vom Teufel. Und Jesus geht in die Wüste, er fastet 40 Tage und am Ende dieser Fastenzeit begegnet er ihm der Teufel. Und der Teufel versucht ihn und stellt ihm immer wieder Fragen, versucht ihm Angebote zu machen und ihn zu locken und tut das auf eine sehr clevere Art und Weise. Und die dritte Versuchung oder das letzte Angebot, was der Teufel dem Jesus macht, lese ich euch einfach mal vor. Und zwar in Matthäus 4, die Verse 8 bis 10, heißt es: Wiederum führte ihn der Teufel, also führte führte ihn, Jesus, der Teufel, mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn anbeten, deinen Gott, und ihn allein dienen. Also wir sehen hier, dass der Teufel offensichtlich ganz schön mächtig ist, wenn er Jesus wirklich die ganzen Königreiche der Welt anbieten kann. Dann bedeutet das, dass der Teufel der Herrscher der Welt damals war. Und wir sehen in der Antwort von Jesus, dass das Ziel des Teufels darin besteht, uns am Ende weg von der Anbetung zu bringen. Er versucht uns, Dinge zu geben. Das ist ja das Gemeine hier auch an dieser Stelle. Jesus ist ja der rechtmäßige Herrscher der ganzen Welt. Er ist der, durch den es geschaffen wurde. Er ist der, der die Herrschaft vom Vater bekommen hat. Das heißt, eigentlich würde es Jesus zustehen. Eigentlich wäre es ja gar nicht verkehrt, dass Jesus sagt: Hey, ja, klar, kannst du mir gerne geben. Das gehört sowieso rechtmäßig mir. Und trotzdem würde Jesus das hier an dieser Stelle auf eine Art und Weise tun, wo er Gott nicht die Ehre gibt. Er würde praktisch, indem er hier den Teufel, mit dem Teufel einschlägt und da niederkniet, würde er praktisch die Anbetung und die Ehre Gott gegenüber verlassen und diesen einfachen Weg wählen zu dem, was ihm geschenkt ist. Also da steckt irgendwie eine Wahrheit mit drin und das ist eine ganz gefährliche Sache. Aber Jesus antwortet: Wir sollen den Herrn anbeten. Das ist das, was wir tun. Und das ist genau das dementsprechend, wogegen der Teufel auch vorgeht. Und in einer anderen Stelle, dann später im Wirken von Jesus, hat er ein Streitgespräch mit ein paar Pharisäern. Und es geht so ein bisschen darum, wo ihre Abstammung ist, woher sie kommen und was aus ihrer Abstammung für Rechte entstehen, die sie haben und Privilegien. Und Jesus weist die Pharisäer darauf hin, dass sie eigentlich eine ganz andere Abstammung haben. Und auch wenn es jetzt nicht direkt praktisch der Kontext ist, lesen wir trotzdem hier was richtig Spannendes, was wir über den Teufel und über seine Methode lernen können, wie er mit uns arbeitet und in uns arbeitet. Das heißt, es ist Johannes 8, die Verse 44 und 45. Also Jesus spricht zu den Pharisäern: Ihr habt aber den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Er ist also ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist seine Waffe. Der Teufel ist niemand, der irgendwie mit seinem Dreizack und in seinen roten Lederjeans hinter euch steht und euch immer in den Po pickst, wenn ihr Jesus anbeten wollt oder die Bibel lesen wollt, sondern er ist viel subtiler und viel genialer in dem, was er tut. Indem er uns mit Lügen, und zwar mit richtig guten Lügen, langsam aber sicher Dinge einflößt, die wir anfangen zu glauben und die uns weg von der wahren Anbetung zu bringen. Das ist das, was der Teufel schon im Garten Eden mit Adam und Eva gemacht hat. Mit so ein bisschen Wahrheit und dieser leicht gewürzten Lüge hat er Eva dazu verführt, nicht das, was Gott ihr geboten hat, nachzugehen, nicht Gott darin zu ehren und ihn anzubeten, sondern ihren eigenen Weg zu suchen und sich damit von Gott zu trennen. Und das hat zu Zerbruch und zu Trennung geführt, zu Streit und hat im Endeffekt Liebe zerstört. Das ist das, was der Teufel will. Sein großes Ziel ist am Ende, eine Welt zu schaffen, wo keine Liebe herrscht, wo keine Beziehung herrscht, weder zwischen Menschen noch zwischen Gott und den Menschen. Und dafür setzt er Lügen ein. Und wir kennen es, glaube ich, alle. Jeder von uns kennt es, dass wir manchmal Lügen nachlaufen, dass wir von Lügen überzeugt sind. Und das ist ja eigentlich das Gefährliche. Lüge ist jetzt nicht nur was wir so kognitiv ganz abstrakt in uns irgendwie haben, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass der Himmel orange ist. Und wenn die Sonne untergeht, dann wird der pink oder ja, was auch immer. Das hat im Endeffekt nichts mit unserem Leben zu tun. Das ist nicht das, worum es bei Lügen geht. Sondern das Fatale an Lügen ist eigentlich, dass wir, wenn wir die einmal in unserem Kopf haben und sie langsam sickern in unser Herz und in unsere Seele, dass wir Lügen leben und sie nicht nur glauben. Wenn wir von was überzeugt sind, wenn wir von der Lüge überzeugt sind, dann hat es immer eine Auswirkung auf unser tatsächliches Leben. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich davon überzeugt bin, dass das, was der Michi sagt, weil er in Wiedenest studiert hat, und weil die Wiedenester, die haben eine ganz komische Theologie, die haben so an ein, zwei Stellen, da sagen die was Falsches. Wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich diese Lüge glaube, dann höre ich auf, sonntags in der Predigt zuzuhören. Dann stelle ich mich dagegen. Vielleicht fange ich sogar an, schlecht über die Predigt zu reden nach dem Gottesdienst. Versuche Leute auf meine Seite zu ziehen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber ich glaube, man merkt, wenn man so eine Lüge glaubt, dann hat man am Ende was einem nicht nur irgendwie im Kopf hängt, sondern was eine Auswirkung in seinem Alltag hat. Und mir sind in der Vorbereitung so viele Beispiele eingefallen, die man aus dem Eheleben ziehen kann. Das ist so paradox, aber ich glaube, man sieht, wenn man das auf Beziehungen zwischen Menschen und die Ehe ist da was ganz, ganz Intimes und was Enges, dass genau da das sichtbar wird, wie aus so einer kleinen Lüge. Zum Beispiel, dass wenn Svea morgens ihr Frühstückssachen stehen lässt und dann rausgeht aus dem Haus und ich das sehe morgens, dass ich dann langsam denke so, ach, ich glaube, die ist einfach nur faul. Und aus diesem Frust, dass ich irgendwann diese Lüge kaufe, das ist vielleicht in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, wenn es langsam kommt, wenn diese Lüge in meinen Kopf kommt, ist es vielleicht noch nicht tragisch. Ich wische es weg, ich räume es vielleicht dreimal auf, zwei Wochen später lasse ich es dann stehen. Aber was passiert, wenn ich diese Lüge mal 10 Jahre lang in dieser Beziehung habe? Wie wirkt sich das dann aus? Und da merken wir, dass diese Lügen, wenn wir die einkaufen und wenn die tiefer und tiefer in uns rutschen, dass die am Ende zum einen super schwer sind, loszuwerden und dass sie auf der anderen Seite uns echt in unserem Charakter und in unserer Art und Weise, wie wir leben und wie wir Menschen begegnen, verändern kann. Und deswegen sollten wir das, was der Teufel tut, diese fiesen, subtilen Sachen, die er uns nach und nach Tag für Tag einflüstert, dass wir denen begegnen und dass wir dagegen vorgehen. Also, wie machen wir das jetzt? Das wäre jetzt praktisch die erste praktische Phase. Wie begegnen wir den Lügen des Teufels? Zwei Dinge. Erstens, wir sollten vor der Wahrheit nicht weglaufen. Das ist immer gut, weil wenn wir in die Einsamkeit gehen, wenn wir alleine sind, dann gedeihen Lügen eigentlich am besten. Also, wenn ich aufhöre, mit der darüber zu reden, dass ich ständig in der Frühstückssachen stehen lasse und es nur noch für mich selber behalte und dann das ist und denke so, dann kann ich mir den ganzen lieben langen Tag einreden, dass ich recht habe. Dass ich damit absolut in der Wahrheit bin, dass es voll in Ordnung ist, dass ich das denke und dass ich damit sogar der Wahrheit und Gott nachfolge vielleicht sogar. Vielleicht, dass ich das Recht bekomme, dann doch mal was dagegen zu sagen. Oder, also das sind ganz, ganz viele kleine Lügen. Und ich glaube, wenn wir uns trennen von der Gemeinschaft und wenn wir uns trennen von dem Ort, wo Wahrheit gesprochen wird, dann haben wir ein Problem, weil dann gedeihen diese Lügen fröhlich für uns hin und wir haben keinen Ort, wo wir korrigiert und wo wir verändert werden. Das heißt, mein erster Punkt, das ist ganz praktisch und das ist richtig cool, weil ihr tut das alle hier, wenn ihr da seid, geh in Gemeinschaft und geh in Gemeinde, wo Wahrheit und wo Geist gepredigt und gelebt wird. Das wäre das Erste. Und wenn du Lügen in deinem Kopf identifizierst, dann wäre vielleicht auch ein Schritt, zu einem anderen Christen hinzugehen, ein erster Schritt. Und zu sagen, hey, vielleicht erzähle ich es dir einfach und wir arbeiten da gemeinsam. Das wäre vielleicht sinnvoll, zu Svea hinzugehen und sagen, hey, das ist das, was in mir vorgeht, vielleicht finden wir da irgendeinen gemeinsamen Weg. Das wäre praktisch der erste Schritt, den man tun kann. Und der zweite, der ist jetzt vielleicht so ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das hin. Paradoxerweise wäre der zweite Schritt, in die Stille zu gehen und bewusst diesen Lügen sich entgegenzustellen. Also geistliche Kampfführung zu machen. Und weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über geistliche Kampfführung, so ich war jahrelang in einer englischsprachigen oder in einer internationalen Gemeinde, da heißt es dann Spiritual Warfare, also so richtig Kriegsführung und man denkt dann schon an die Panzer und die Jets, die da anrollen und so, das ist so das Feeling, was man manchmal hat, wenn man so in die Gemeinde geht oder online, sich so eine Predigt über geistliche Kampfführung anzuhören. Und das ist auch immer spannend, weil ich habe so das Gefühl, wenn man die Jugend fragt, hey, was sind so Themen, die euch interessieren, das ist immer geistliche Kampfführung und Zungenrede. Das sind so irgendwie die zwei Themen, die jede Jugend jedes Jahr aufs Neue interessiert. Aber eigentlich ist geistliche Kampfführung was ganz anderes. Eigentlich geht es darum, dass wir die Wahrheit siegen lassen über die Lüge. Und dass wir aktiv im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, diesen Lügen begegnen. Weil das ist das, was Jesus am Ende getan hat. Also wenn wir das Beispiel von Jesus folgen, in Matthäus 8, wo er praktisch in die Wüste geführt wird, dann sehen wir, dass Jesus in der Stille diese Lügen an sich ranlässt, also er lässt die Begegnung mit dem Teufel zu, er hört die Lüge und er kontert mit Wahrheit. Das ist das, was Jesus tut. Also er nimmt diese Lügen, wenn wir uns so ein Glas vorstellen, er nimmt diese Lügen und dann gießt er Wahrheit so lange in das Glas, bis die Lüge weg ist. Und daraus lebt er dann. Und das können wir auch machen. Das können wir in unserer stillen Zeit auch einüben. Im Endeffekt, wenn man es dann praktisch machen will, sieht es relativ einfach aus, aber es braucht Mühe und Zeit. Sobald ihr diesen Eindruck habt, entweder ihr macht es, indem ihr einfach euren Alltag reflektiert, manchmal sind es auch Momente in eurem Alltag so ganz normal, dass ihr erstmal so ein beklemmendes Gefühl oder so ein Gedanken, so was Negatives habt. Also wir bleiben mal bei dem Beispiel. Wenn ich so diese Tasse und die Müsli-Schüssel sehe, dann kommt erstmal was in mir hoch. Und ich merke so, und das ist in Ordnung. Wir lassen das einfach mal so stehen. Und wir schreiben das einfach mal auf. Das wäre praktisch der Schritt. Sobald ich irgendwie ein beklemmendes Gefühl habe, wenn ich eine komische Situation habe, wo ich merke, irgendwas in mir drin hat hier massiven Widerstand, was massives, Negatives, dann schreibe ich erstmal dieses Gefühl auf. Und aus diesem Gefühl heraus versuche ich erstmal vielleicht zu gucken und zu überlegen, okay, steckt da irgendwas tiefer? Also was ist so das tiefere Gefühl? Und das tiefere Gefühl in meinem Beispiel wäre jetzt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass da was steht, sondern dass ich auch kritisiert werde, wenn ich was stehen lasse. Und dass es eigentlich darum geht, dass ich meine Sachen aufräumen soll und nicht, dass wer ihre Sachen nicht aufgeräumt hat. Das heißt, das eigentliche Gefühl ist so ein Gefühl der Unfairheit. So, warum muss ich meine Sachen aufräumen und dies wieder nicht? Und das ist gut und das schreiben wir auf. Das heißt, wir versuchen, diesem Gefühl und dieser ersten Reaktion, die wir haben, der mal nachzugehen. Und dann kommt praktisch die zweite Frage. Und das ist was, das machen wir am besten in der stillen Zeit mit Gott gemeinsam. Wir versuchen, die Lüge, die der Teufel uns in diesem Moment einflößen will, die zu identifizieren und die aufzuschreiben. Wir versuchen praktisch, die Lüge, die hinter diesem Gefühl und hinter diesem Drängen steht, die zu identifizieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe echt auch eine ganze Weile gebraucht. Und ich saß dann da und habe überlegt, okay, gut, was könnte das jetzt sein? Und mein Satz, mit dem ich jetzt dann am Ende so erstmal zufrieden war, ich lese ihn euch einfach mal vor. Also, zwar muss ich meine Liebe und Mühe erst verdienen, wenn sie nicht bereit ist, zuerst zu dienen, bin ich von meinen Pflichten als Ehemann entbunden. Das ist die Lüge. Das ist schon ganz schön hart. Aber das ist das, was in diesem kleinen, beiläufigen Ding im Alltag, was da versucht wird, in mein Herz reinzupflanzen. Soll ich es nochmal vorlesen? Also, zwar muss ich meine Liebe und Mühe erst verdienen. Wenn sie nicht bereit ist, zuerst zu dienen, dann bin ich von meinen Pflichten als Ehemann entbunden. Also nach dem Motto, wenn sie es nicht tut, muss ich es auch nicht machen. Und jetzt haben wir diese Lüge. Was machen wir jetzt damit? Wir machen es zu Jesus. Wir begegnen dieser Lüge mit Wahrheit. Und wo finden wir Wahrheit am besten? In Gottes Wort, jawohl. Das heißt, wir gehen hin und wir nehmen einfach diese Lüge in die stille Zeit. Wir bitten Gott darum, dass er uns eine Schriftstelle sagt, dass er, wir schlagen das Wort auf und wir sind einfach wachsam, vielleicht in unserem Bibelleseplan, wir sind wachsam im Lesen, wir sind wachsam im Predigten, vielleicht auch im Gespräch mit Christen und warten darauf, bis Gott uns hier eine Wahrheit schenkt, die wir dagegen halten können. In meinem Fall, das ist jetzt nicht so schwer, das sind einfach zwei Verse aus Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie euch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und ich habe das zusammengefasst. Ich als Ehemann bin von Gott dazu berufen, zuerst und wie Christus völlig ohne Erwartungen und Gegenleistung zu lieben. Das ist die Wahrheit. Und das nehme ich jetzt und dann lerne ich das auswendig. Das ist der Punkt. Das ist vielleicht jetzt für die einen oder anderen eher die größere Mühe. Aber was wir jetzt haben ist, wir haben diese Lüge, wir haben Situationen, wo die hochkommt und sobald die hochkommt, kann ich sagen, ich ordne mich gegenseitig in der Furcht Jesu Christi unter und ich liebe meine Ehefrau genauso wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und deswegen räume ich das jetzt ab. Und das heißt nicht, dass das gleich sofort easy ist und dass es sofort einfach ist, aber das hilft uns nach und nach diesen Lügen, die in uns drin sitzen, entgegenzutreten. Und wir haben plötzlich was in der Hand. Wir haben plötzlich ein Schwert, mit dem wir uns verteidigen und kämpfen können. Deswegen ist auch das Wort Gottes das Schwert in der geistlichen Waffenrüstung. Also, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir sind erstmal wachsam und aufmerksam, wenn uns irgendwelche negativen Gefühle und Emotionen, wenn die in uns hochkommen, wenn uns irgendwas stört, uns irgendwas massiv vor den Kopf stößt. Und dann nehmen wir uns die Zeit zu gucken, ob da ein tieferes Gefühl, ein tieferer Eindruck dahinter steckt. Und daraus formulieren wir dann im zweiten Schritt eine Lüge, die wir im dritten Schritt mit Wahrheit entgegentreten. Und dann lernen wir die Wahrheit auswendig und immer wenn die Lüge hochkommt, dann haben wir mit der Wahrheit drauf. So lange ist es weg. Und wenn man in die Kirchengeschichte schaut, das ist total wild, weil da gab es Leute, die das echt konsequent gemacht haben und da gab es so einen Mönch, der Evagrius, der hat ein Handbuch zur Bekämpfung der Dämonen geschrieben. Guter Titel. Aber im Endeffekt war es einfach nur eine Liste mit endlos vielen Lügen und mit den Wahrheiten, die dagegen gehen. Und er hat einfach diese Liste in seinem ganzen Leben einfach immer weiter geschrieben, immer neue Lügen dazu und immer dagegen gegengehalten. Und das Ziel, also mir ist das wichtig, am Ende ist nicht das Ziel, dass ihr mehr Bibel stellen könnt, wenn ihr das alles auswendig lernt und wenn ihr da immer dagegen arbeitet, sondern das ganze Ziel von der Unternehmung soll eigentlich sein, dass wir mehr so werden wie Jesus und dass wir Jesus an Denken besser verstehen und unsere Seele mehr mit Wahrheit als mit Lüge füllen. Und deswegen ist das ein anlaufender Prozess und ich sage mir das auch, weil ich bin auch niemand, jemand, der nicht so ganz konsequent ist, aber das ist ein anlaufender Prozess, dem wir einfach immer wieder folgen und es immer wieder aufs Neue machen müssen. Aber es lohnt sich. Okay. Das wäre Punkt Nummer 1, die erste Stimme dieses Teufels. So. Dann lass uns mal zur zweiten Stimme kommen. Die des eigenen Fleisches. Ich weiß, dieser Begriff, das Fleisch, das ist so eine Sache. Luther hat das ganz stark geprägt. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit, vielleicht vor allem für die jüngeren Leute, also für mich auch, ist es erstmal ein komischer Begriff. Und wenn wir uns über unsere eigene Stimme, über unser eigenes Nachdenken hören, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir in erster Linie mal sagen, dass es per se nichts Schlechtes. Also unser eigenes Denken, das ist jetzt nicht pauschal immer nur sündhaft und wir müssen unsere eigenen Gedanken radikal auslöschen. Aber wir begegnen immer wieder in der Bibel, gerade bei Paulus, an so Momente und an so Stellen, wo Paulus eigentlich aufzeigt, dass in uns sowieso zwei Kräfte wirken. Wir haben einmal das Fleisch in uns, was uns versucht, zur Sünde zu drängen und uns und praktisch diese fleischlichen Begierden, das, was uns am Ende in Sünde verleitet, dem nachzugehen, und gleichzeitig unser Geist, der sich mehr nach Gott ausstreckt, der mehr nach Gott leben will. Und Paulus beschreibt immer wieder diese Spannung. Also Römer 7 zum Beispiel ist so eine ganz, ganz prägnante Stelle, wo er diesen inneren Kampf und diesen inneren Zwiespalt zwischen dem Fleisch in uns Menschen und dem Geist in uns Menschen beschreibt. Und ich habe eigentlich die ganze Passage, aber ich erspare euch die mal. Ihr könnt sie nachher dann nachlesen im Handout. Aber, genau, ich lese einfach mal Vers 17. Also Römer 7, Vers 17. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Also Paulus differenziert ganz stark in sich selber nochmal zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und wenn wir dann an verschiedenen Stellen schauen, dann merken wir, dass das Fleisch im Endeffekt nur ein Sinn, also ist ein Sinnbild dafür, was uns zur Sünde hintreibt. Und ich glaube, das ist so dieses Drücken und dieses Ziehen hin zur Sünde, das ist was, das kennen wir alle aus unserem Leben. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal so einen Gedanken gehabt, der plötzlich anfängt, so ein eigenes Leben zu entwickeln. Und der immer wieder hochkommt und immer wieder prägnant ist. Ich glaube, ihr kennt es, wenn ihr so einen tiefen Wunsch oder so ein tiefes Gefühl habt, dass es immer wieder hochkommt und man merkt so, ich habe gar keine Kontrolle mehr darüber, sondern das hat wie so ein Eigenleben, dem ich entgegengehen muss. Ich habe seit so ein paar Monaten so ein Gedanke, der immer wieder eigenständiger wird, oder so ein Wunsch, der immer wieder eigenständiger wird. Ich hätte voll gerne ein Auto. Weil ich in den letzten Monaten wieder mehr Bahn gefahren bin und irgendwie mit so jedem Mal, wo eine Verspätung ist oder wo ein Zug ausfällt, merke ich, dass sofort dieser Gedanke wieder hochkommt. Ich will jetzt ein Auto. Und das ist richtig krass, weil ich gemerkt habe, stopp mal, ich habe da gar keine Kontrolle mehr drüber. Also jeder, der mich in so Situationen erlebt, der weiß, dass dann immer dieses Gespräch entsteht. Es entsteht immer wieder dieses Gespräch und ich kann das gar nicht mehr anders. Ich merke richtig, wie dieser Wunsch so präsent und so dominant in meinem Kopf wird. Aber vielleicht ist es gar nicht das, was gerade eigentlich zählt. Aber das entwickelt so ein Eigenleben und das drängt mich eigentlich dazu hin, mich diesem Wunsch nachzugeben, ohne dann eine Kontrolle zu haben und ohne zu fragen, brauche ich das eigentlich? Also ist das wirklich ein guter Wunsch? Ist das was Wichtiges? Oder ist es einfach nur was ich haben will? Vielleicht könnte man das Fleisch so definieren, dass man sagt, das Fleisch sind unsere Wünsche und Sehnsüchte, die uns zur Selbsterfüllung und zur reinen Bedürfnisbefriedigung dienen. Das Fleisch ist, glaube ich, vielleicht auch zum Beispiel das, was sagt, oh, komm, jetzt gönn dir doch ein Bier. Und dann vielleicht noch ein zweites auf der Couch und dann kannst du noch die Tüte Chips öffnen. Vielleicht musst du nicht kochen nach der Arbeit, du bist auch nach der Tüte Chips satt. Voll in Ordnung. Und es ist ja viel einfacher, diese gute Tüte zu öffnen, und das Bier öffnet sich ja meistens auch von alleine nach 8 Stunden Arbeit, als sich jetzt hinzusetzen oder hinzustellen in die Küche und so eine Paprika zu schneiden. Also das, und das hört sich so banal an, aber was das ja macht, ist, dass es uns gefangen nimmt. Weil je mehr wir dem nachgehen, das ist dieser innere Konflikt, den Paulus auch mit dem Fleisch hat, je mehr wir dem Fleisch nachgeben, je mehr wir diesen Sehnsüchten und diesen Wünschen nachgeben, je mehr wir einfach nur immer diesen Belohnungs- und Wünscheknopf drücken, desto schwerer ist es, das mal sein zu lassen. Und manchmal ist es vielleicht nicht gesund, diesen Knopf zu drücken. Und versteht mich dabei nicht falsch, ich glaube, Wünsche und Sehnsüchte sind nichts Verkehrtes. Und auch sich ein Auto zu kaufen, ist nicht verkehrt. Und es wird auch eine Zeit und ein Ort kommen, wo das auch für mich nichts Verkehrtes ist. Aber wenn es sich hochdrängt und wenn es plötzlich ein Wunsch wird, der für mich so wichtig ist, dass ich dafür bereit bin, andere Sachen zu vernachlässigen, die wichtiger in meinem Leben sind, dann wird es zur Sünde. Und dann bekommt es eine Kontrolle über mich. Und dann wird es verhängnisvoll. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit, das hat mich so getroffen, weil diese ständige Befriedigung und dem Fleisch nachzugeben, das ist das, was in unserer Kultur heute so gefeiert wird. Alle schreien doch danach, dass es das Wichtigste ist, ein authentisches Ich zu haben. Das heißt, dass ich mich wohlfühle in dem, was mir wichtig ist, dass ich dem nachgehe, wo meine Leidenschaft ist, dass ich mich, dass ich einfach das fülle, was mir gut tut, dass ich dem nachgehe, was ich für wichtig erhalte, dass ich authentisch bin, weil so bin ich ja. Und wenn ich meinen Träumen und meinen Wünschen vielleicht mal nicht nachgehe, dann verleugne ich ja mich selber. Und dann gehe ich ja nicht mehr nach. Dann mache ich ja nicht das, was ich will, und dann bin ich ja mir nicht treu. Und Treue ist doch so wichtig. Und dann gehe ich lieber dem nach, was ich gerne hätte. Die Chips, das Auto vielleicht. Dann schließe ich dafür einen Leasingvertrag ab, weil ich kann es mir nicht leisten. Aber dann muss ich vielleicht die monatliche Spende für die Gemeinde kürzen. Ja, die Ausgaben sind mir so hoch. Das Gemeine an der Sache ist, dass gar nicht so das Problem, die Wünsche als solches da sind, sondern dass das Fleisch und diese Alltagswünsche und diese Bedürfnisbefriedigung, dass die eigentlich unsere wirklichen Wünsche und unsere wirklichen Sehnsüchte überlagert. Und die macht uns blind für das, was ganz tief in uns drin eigentlich uns wichtig ist. Also ich höre auf, ich habe richtig Bock, Serie zu schauen, und ich fange an, abends vorm Einschlafen zu gucken. Und dann ist es so spannend, aber ich muss schlafen gehen. Ach, dann stehe ich morgens auf und dann gucke ich halt lieber die Serie weiter, als dass ich stille Zeit mache. Aber ich habe ja richtig Lust drauf. Ich will das ja. Und dann gebe ich dem nach, und eigentlich meine tiefere Sehnsucht danach, vielleicht im Wort Gottes zu wachsen, vielleicht ein Mann des Wortes Gottes zu werden, das geht dadurch verloren. Das geht flöten. Und das ist das Gefährliche daran. Gar nicht so sehr, dass vielleicht im ersten Moment diese Bedürfnisse, die wir haben in unserem Alltag, dass das das Wichtige, dass das das Problematische ist, sondern dass unsere tieferen Wünsche, unsere großen Wünsche und Sehnsüchte, dass die dabei völlig verschluckt und dahin gehen. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir heute auch in unserer Gesellschaft und in unserer Jugend sehen, dass wir so viel Zeugs und Medien konsumieren, die uns eigentlich einen Scheiß wegbringen. Die bringen uns nicht weiter im Leben. Die bringen uns nicht vorwärts. Die helfen uns nicht, wirklich was zu bewegen. Sondern eigentlich leben und fesseln wir uns nur. Und genau das ist eigentlich das, was das Fleisch machen will. Es will uns dazu verleiten, nicht dem Guten und dem Reinen nachzugehen, sondern uns in einer oberflächlichen, vermeintlichen, glücklichen Blase zu halten. wo es uns ja gut geht, weil wir können ja machen, was wir wollen. Also das Fleisch sind praktisch Wünsche und Sehnsüchte, die nur zur reinen Selbsterfüllung oder zur reinen Bedürfnisbefriedigung dienen. Und damit verdrängen sie unsere wahren und guten Bedürfnisse. So. Also, wie schaffen wir das, da rauszukommen? Das ist eine gute Frage. Paulus diskutiert das im fünften Kapitel vom Galaterbrief. Und es lohnt sich wirklich, den mal nochmal in Ruhe und in Gänze zu lesen. Das wäre eine Hausaufgabe für Leute, die sagen, hey, ich will gegen mein Fleisch angehen. Weil er fängt schon damit an, und das ist toll, das ist richtig toll an diesem Kapitel. Er fängt mit dem ersten Vers eigentlich direkt mit der Antwort auf diese Frage, wie wir das schaffen wollen. Er sagt nämlich, zur Freiheit hat Christus uns berufen. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. So, und dann ein paar Verse weiter, in Vers 7, sagt er, ihr lieft so gut, ihr habt das so gut gemacht am Anfang. Wer hat euch aufgehalten, die Wahrheit nicht zu gehorchen? Wer hat es gemacht? Ihr lieft so gut. Ihr seid doch schon befreit. Das ist die große Heilsbotschaft, was das Fleisch angeht. Wir sind frei. Das Fleisch hat eigentlich keine Macht mehr über uns. Und offensichtlich war das ein Problem der Galater und das ist auch mein Problem. Wir schaffen es trotzdem, uns irgendwie immer wieder diese Knechtschaft aufzulegen. Und ein guter Freund von mir, der hatte mal dieses Bild in der Predigt und ich fand es so stark. Er meinte, das Problem mit unserer Sünde ist nicht, dass Gott uns die nicht vergeben hat und dass wir deswegen damit kämpfen, dass wir die erst überwinden müssen, sondern diese Sünde und das Fleisch, das ist wie eine Fessel. Aber Gott kam und hat diese Fesseln eigentlich schon losgesprengt. Und eigentlich sind wir frei. Aber wir haben uns so sehr an diese Fesseln gewöhnt, dass wir sie selber noch festhalten. Und es geht darum, dass wir bereit sind, die auch loszulassen. Eigentlich sind wir schon frei. Eigentlich hat Christus uns bereits befreit. Aber wir halten diese Fesseln, wir halten das Fleisch immer noch fest. Und das tun wir mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen, um dem Fleisch nachzugeben. Und deswegen, das ist ja das, was die meisten von euch auch kennen, hoffentlich, spricht dann Paulus im zweiten Teil oder am Ende des Galaterbriefs von dem Wandel im Geist. Also ich sage euch aber, Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, wieder ist der Punkt, wie gehen wir gegen das Fleisch vor, indem wir nicht dem Fleisch nachgeben, sondern dem Geist. Und jeden Tag, wenn wir eine klare Entscheidung treffen, wenn wir sagen, nein, ich gehe dem Gut nach, nein, ich gehe meinem tieferen Wunsch nach, nein, ich gehe meine tieferen Sehnsucht nach, ich lasse das jetzt sein, ich stehe jetzt auf, ich setze mich jetzt hin und mache stille Zeit, ich beende dieses Video, dann gewinnen wir. Dann haben wir schon gewonnen. Das ist so ein erster kleiner Sieg. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir verändert. Und das noch Beste an der ganzen Sache ist, wenn wir in Ruhe diesen Teil lesen, dann merken wir, dass Gottes Geist genau da ansetzt. Weil du bist da nicht allein. Du bist im Kampf gegen dein Fleisch nicht allein. Sondern Gottes Geist will dich verändern. Er will dich befreien und er will die guten und die wahren Früchte in deinem Leben stark machen. Das will er. Und wir können das mittragen, wir können da mitleben und uns dagegen das Fleisch wenden. Aber wir dürfen auch eine gewisse Ruhe und auch eine gewisse Gelassenheit haben. Das soll kein verbohrtes, mit Peitschen sich antreibendes Beenden von irgendwelchen schlechten Gewohnheiten sein. Sondern das soll ein gnädiges, liebevolles, konstantes, immer wieder neu sich Gott hinzugeben und seinen Geist in uns wirken und uns verändern zu lassen sein. Das ist der Punkt. Also, wie machen wir das? Praktische Fazit. Erstens, wären vielleicht mal kurz, habe ich euch drei Fragen mitgebracht, die stehen auch im Handout, wie man jetzt so einen falschen Wunsch oder so eine falsche Begierde vielleicht identifiziert. Weil wenn wir die kennen in unserem Alltag, dann ist es einfacher, dagegen zu arbeiten. Die erste Frage wäre, füttere ich mit meinem Verhalten mein Fleisch oder meinen Geist? Also mit dem, was ich gerade mache, bringt mich das eher dazu, dass es eine Abhängigkeit und ein Eigenleben entwickelt und dass es immer wichtiger wird? Oder ist es was, was meinem Geist dient, also was zu Treue, zu Freude, zu Langmut, zu Selbstbeherrschung dient? Das wären so Dinge, wo wir entscheiden können, okay, ist es gerade ein gutes Verhalten oder ist es vielleicht ein schlechtes Verhalten? Die zweite Frage wäre, werde ich dann noch mehr zu einem Sklaven oder wird es mich freier machen? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel dazu committe, eine 13 Staffel lange Serie anzufangen, macht mich das freier oder macht mich das vielleicht mehr zu einem Sklaven?
Kommt auf die Serie an. Chosen.
Ah, okay. Der kommt in der Liste. Ja, aber das ist gut, ne? Also ihr seht, das ist jetzt nicht pauschal, das ist alles böse und das alles ist vom Teufel und deswegen müssen wir das beenden, sondern das ist so ein vorsichtiges Herantasten und auch immer wieder prüfen. Und das Dritte ist, macht es mich menschlicher oder tierischer? Ja, es ist ein bisschen wild, aber wenn ihr die Galaterstelle davor lest, was die Früchte des Fleisches sind, dann wird es klar. Okay, was kann uns dazu helfen? Also was sind vielleicht konkrete Praktiken, die wir bei Jesus sehen, die uns dazu helfen, gegen das Fleisch vorzugehen? Und mich hat es selber richtig geschockt, weil das sind zwei Sachen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich sag's vorweg. Aber ich glaube, dass das eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, wie sehr ich eigentlich meinem Fleisch nachhänge und wie sehr das in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft gerade hochgehalten und gefeiert wird. Weil zwei klassische Praktiken, die Jesus getan hat, die die Christen Jahrtausend lang gemacht haben, die gegen das Fleisch arbeiten, ist Fasten und Buße tun. Weil wenn ich faste, und faste heißt nicht, dass ich 7 Wochen lang vor Ostern auf Schokolade verzichte, sorry, sondern Fasten heißt, einen ganzen Tag lang auf Nahrung zu verzichten. Das ist so klassisches Fasten. Und in der frühen Christenheit haben die das 1 bis 2 Mal in der Woche an einem fixen Tag. Die haben einfach
Dienstag und Donnerstag.
Das ist gut, ihr macht das einfach weiter. Das ist gut. Und ich habe das ab und zu mal gemacht, als ich mich frisch bekehrt hatte und ich habe gemerkt, ich mache das seit Jahren nicht mehr, weil es mir auch total schwer fällt. Aber ich glaube, das Fasten hilft uns, dass wir gegen unsere klassischen, ganz normalen, alltäglichen Bedürfnisse vorgehen. Dass wir sagen, hey, ich habe die Kontrolle. Ich bin dir nicht ausgeliefert. Ich muss nicht immer allem nachgeben, sondern wenn ich mein Hungergefühl besiegen kann, dann kann ich vielleicht auch meinen Autowunsch besiegen. Das ist praktisch das, was passiert. Wenn ich faste, dann gehe ich aktiv in diesen Kampf gegen normale körperliche Bedürfnisse und trainiere meinen Geist, standhaft zu bleiben und Nein zu sagen. Und das ist eigentlich was Großartiges. Vielleicht könnten wir das ja mehr einführen. Vielleicht wäre es zum Beispiel so eine Überlegung, diesen Hauskreis mal zu machen. Zu sagen, wir fasten einfach mal für 4, 5 Wochen, immer an dem Tag vom Hauskreis und dann isst man abends und bricht praktisch abends gemeinsam das Fasten. Das wäre zum Beispiel was man machen könnte. Dann ist man nämlich nicht alleine und dann gibt es diesen Druck, weil man dann abends im Hauskreis geschehen muss, dass man doch. Genau. Vielleicht wäre das ja so ein Ding, um in das Fasten wieder reinzukommen. Und ich glaube, Buße ist genau so ein Ding. Wir hatten es vorhin bei den Lügen, dass Lügen sich am besten in der Einsamkeit verstecken und gedeihen wollen. Und so ist es mit Sünde, glaube ich, auch. Und wenn wir die Sünde in unserem Leben ans Licht zerren, dann verliert sie die Macht. Weil uns ist ja alle Sünde schon vergeben. Ja, die Ketten sind gesprengt. Wir müssen die eigentlich nur loslassen. Und wenn wir es schaffen würden, das ist, glaube ich, was wir lernen könnten, hier auch in der Gemeinde, wenn wir es schaffen würden, diese Angst zu verlieren, vor anderen Menschen unsere Sünde zu bekennen, weil, also ihr könnt euch gerne umgucken, links und rechts von euch sitzen Sünder, falls ihr es noch nicht wusstet. Dann hat es, glaube ich, eine richtige Sprengkraft, weil wir damit öffentlich bekunden, dass das, was in unserem Leben falsch läuft und uns von Gott wegtreibt, dass das keine Macht über uns haben soll. Und das ist auch eine deutliche und eine klare Kampfansage. Und ich weiß nicht, ihr kennt ja dieses Losungsheft, die Herrenhute, Brüdergemeinde, die schreiben, das war eigentlich früher mal eine Missionsgesellschaft. Und die sind entstanden, indem in einer kleinen Gebetsgemeinschaft random einfach Leute in diese Gebetsgemeinschaft angefangen haben, Sünde zu bekennen. Und das hat so eine Kettenreaktion losgelöst, dass die, glaube ich, über 24 Stunden lang in diesem Raum saßen und Leute ihre Sünden bekannt haben. Und aus diesen 24 Stunden Sündenbekenntnis wurde ein 24-stündiges Gebet, was immer noch anhält, und eine der größten und die erste moderne Missionsbewegung. Aus Sündenbekenntnis. Also ich glaube, es lohnt sich. Cool. Habt ihr noch Bock auf die Welt? Wir sind nicht so ein bisschen drüber. Ich versuche es kurz zu machen. Okay? Also, wenn wir gucken, was die Bibel zur Welt sagt, dann merken wir auf der einen Seite, Welt ist jetzt nicht per se was Schlechtes. Ne? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, weil er sie so sehr lieb hatte. Also. Aber immer wieder in verschiedenen Stellen benutzen die Autoren des Neuen Testaments, Paulus, Petrus, Johannes, alle die Welt als negativer und schlechter Einfluss. Denkt an die Römer 12, Vers 2 Stelle. Ne? Seid nicht mit der Welt gleichgesinnt. Das heißt, wenn die Welt kommt in diesem Kontext, dann ist damit eigentlich ein negativer und schlechter Einfluss von außen gemeint. Von der Kultur, von der sozialen Umgebung, die um uns umgibt. Und wichtig ist, nicht alles in der Welt ist per se schlecht, genauso nicht wie alle deine Gedanken per se fleischlich sind. Aber trotzdem gibt es in der Welt, ist die Welt ein Ort, wo Schlechtes kultiviert und gelebt wird und was uns einen Druck gibt, dem gleich zu tun. Also folgendes. Wenn wir unseren fleischlichen Begierden nachgehen, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, es ist voll okay, dass du immer, wenn du auf was Lust hast oder dass du regelmäßig neue Spielsachen brauchst, dass du neues Equipment brauchst, dass du jedes Jahr ein neues Handy brauchst. Wenn 100 Leute in dem Raum dieser fleischlichen Begierde nachgehen und merken, hey, cool, das sieht ja den anderen neben mir auch so, vielleicht ist es ja gar nicht so falsch. Dann wird diese fleischliche Begierde, dann wird diese Sünde irgendwann zur Normalität. Und keiner fragt sich mehr, ob es überhaupt was Schlechtes ist oder nicht. Und das ist im Endeffekt der Moment, wo die Welt greift. Das ist die Welt. Die Welt ist einfach ein Ort, wo ganz viele Sünder ihren Sünden nachgehen und ihnen nicht nur nachgehen, sondern andere Leute dafür feiern, wenn sie das Gleiche tun. Und irgendwann macht es jeder und dann ist es normal. Und wenn es normal ist, dann können wir es ja in der Gemeinde auch tun. Das ist der Punkt. Also, könnt ihr folgen? Im Endeffekt ist die Welt einfach der Ort, wo sündhafte Begierden zur Normalität werden und die dann Einfluss auf uns haben. Und dem sollen wir widerstehen. Und das ist das Gefährliche, weil wenn wir jetzt praktisch wir haben diesen doppelten Druck, wenn wir versuchen, unserem Fleisch zu widerstehen, dann werden wir automatisch, wenn wir draußen in der Welt leben, Menschen begegnen, die sagen, hey, warum machst du das? Das ist doch voll in Ordnung. Und versuchen dich eigentlich mehr dahin zu drängen, dem Fleisch nachzugeben, als ihm zu widerstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur unserem eigenen Fleisch entgegentreten, sondern eben gleichzeitig auch der Welt. Das Tolle ist, dass die Art und Weise, wie wir der Welt entgegentreten können, genau das ist, was wir hier gerade machen. Nämlich die Gemeinde. Dafür hat Gott uns zusammengerufen. Dafür hat er seinen Geist hier reingeschenkt, dass wir einen Ort haben, wo er lebendig ist, wo Wahrheit und wo Liebe entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir echte Gemeinde leben. Weil wir haben diesen kulturellen Einfluss, wir haben den Einfluss der Welt. Und nur wenn wir hier in der wahren und echten Gemeinde leben, nur dann haben wir was, was dem entgegenwirken kann. Weil das Problem ist, alleine schaffe ich es nicht. Aber auch wenn wir uns als Gemeinde abschotten und uns das hier bequem machen, uns nett wird, dann schaffen wir es auch nicht. Sondern eigentlich ist es der Punkt, dass wir dazu angehalten sind, immer wieder Erneuerung, immer wieder treues und neues Bekenntnis zum Wort Gottes hier in der Gemeinde aufrechtzuerhalten, hochzuhalten und uns zu erneuern. Weil der Einfluss in der Welt kommt. Und wenn wir hier stagnieren, dann fangen wir an langsam und was sicher diese Normalitäten, die uns die Welt vorgaukelt, auch mit in die Gemeinde reinzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur eine Gemeinde werden, wo Wahrheit, Liebe und Geist herrscht, sondern dass wir eine Gemeinde werden, die nach außen wirkt und die praktisch einen Gegendruck und ein Gegengewicht darstellt. Und um das zu schaffen, hat ein guter Pastor, das ist nicht ziemlich meine Gedanken, aber hat ein guter Pastor drei Merkmale oder drei Gegengewichte von echter Gemeinde zu unserer heutigen Kultur formuliert. Ja, ich kann euch nachher auch sagen, welches Buch ihr lesen müsst, wenn euch das angesprochen hat. Genau, John McCormack sagt, Gemeinde hat dann eine verändernde Kraft nach innen und nach außen, wenn sie zwischenmenschliche Bindung statt Individualismus lebt, wenn sie Gemeinschaft der Heiligen ist, statt Kultur des Hedonismus, also der Glück- und der Freudesucht, und drittens, wenn sie eine Gemeinschaft der Ordnung statt des Chaos ist. Das sind die drei Punkte. Und das ist mehr was wir, glaube ich, gemeinsam in einem gestaltenden Prozess als Gemeinde leben und verändern müssen, als dass es vielleicht jetzt etwas ist, was euch in der stillen Zeit direkt betrifft. Aber es kann euch Mut machen, euch in die Gemeinde einzubringen, ein aktiver und kreativer Teil in der Gemeinde zu sein und das wirklich zu leben. Also fragt euch, wo suchst du in der Gemeinde einfach nur das, was du gerne möchtest? Wo suchst du nicht eine echte und eine authentische Bindung zu deinen Geschwistern, sondern wo suchst du eigentlich in der Gemeinde nur eine Art von Lieder, die dir gefallen? Oder eine Art von Gebet, die dir gefällt? Oder vielleicht einen guten Kaffee oder leckeren Kuchen? Wo suchst du am Ende nicht wahre Freude, sondern einfach nur unmittelbaren Spaß? Ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn der Linus Lopez spielt, dann gehe ich halt dann nicht in den Gottesdienst, warte lieber noch mal eine Woche, weil es macht nicht so viel Spaß. Und wo versuchst du vielleicht in der Gemeinde mehr Chaos zu stiften unter Geschwistern, als dass du Versöhnung suchst? Das wären so drei Anregungen, dass auch wenn es sich ist, was eure Gabe, wir müssen eine kreative Gemeinde sein, aber dass wir alle in unserem Kleinen dazu tun, in unserem Leben, in der Gemeinde, da wirklich was bewegen können. Das wären die drei Sachen. Das Ding ist, dass wenn wir jetzt das wieder so hören, dass es cool und nett ist, das vielleicht jetzt mal so nochmal ins Gedächtnis gerufen zu bekommen, es war für mich voll bereichernd, das vorzubereiten, es hat viel in mir angestoßen, aber das Traurige ist, dass leider Wissen nicht mal die halbe Miete an der Sache ist. Sondern wir haben jetzt vielleicht ein bisschen was über den Teufel und über unser Fleisch gehört und wie wir dem entgegentreten können, aber wenn wir am Ende nicht jeden Tag aufs Neue uns diese Entscheidung hingeben, Jesus dafür nachzufolgen und da wirklich Veränderungen in uns anzustoßen, dann bringt es leider nichts. Also ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr so viel Ausdauer bewiesen habt. Aber das Problem ist, dass die eigentliche Ausdauer jetzt erst anfängt. Weil wir das jetzt umsetzen müssen. Und deswegen wollen wir uns jetzt 20 Minuten nehmen, wo jeder für sich, das wäre auch wirklich meine Bitte, ich weiß, sorry für die extrovertierten Leute, das ist hart, aber jeder für sich einfach 20 Minuten Zeit nimmt. Vielleicht hat euch ein Bereich mehr angesprochen als der andere. Ihr habt das Handout, ich habe versucht, so gut es geht, so die Knackpunkte nochmal reinzupacken. Da sind auch die Bibelstellen drin. Nehmt euch das vor, vielleicht fangt ihr mal an, so eine Lüge aufzuschreiben, nach Bibelstellen zu suchen. Macht es mal 20 Minuten jetzt. Also einfach diesen ersten Schritt mal zu gehen, da eine kleine Veränderung anzustoßen und dann den Impuls mit nach Hause, mit in den Alltag, mit in die nächsten Wochen zu nehmen, um da vielleicht nach und nach eurer Seele was Gutes zu tun. Weil es geht nicht dabei, irgendwie damit sich die Errettung zu erkämpfen oder heilig zu sein, sondern es geht darum, dass wir unsere Seele mit Wahrheit und mit Leben füllen, anstatt mit Lüge und Tod. Das ist das, worum es geht. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür lohnt es sich wirklich zu kämpfen. Und trotzdem einfach, hey, Gottes Güte ist so unendlich groß und seine Barmherzigkeit hat keine Grenzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das geht nicht darum, in so einen starren, selbstpeitschenden Perfektionismus hier zu verfallen, sondern mit Liebe und mit einem mega Berg an Gottes Gnade Veränderungen in unseren Seelen zu bewirken. Also, ich würde kurz beten und dann haben wir 20 Minuten, wo jeder alleine was macht, für sich, und dann treffen wir uns hier für ein Abschlusslied nochmal, bevor wir dann gemeinsam zum Mittagessen rübergehen. Jesus, du siehst, was in uns steckt. Du siehst, wie viel uns hin und her wirft in unserem Alltag, in unserem Denken, in unserer Seele und Verstand. Und Jesus, ich bitte dich, dass du deinen Geist schenkst, dass dein Geist mächtig ist, dass du uns wieder neu bewegst, dass diese Gewissheit, dass du uns schon befreit hast, uns so durchfluten darf, dass wir einfach deine Liebe annehmen dürfen, Herr. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Treue, Konsequenz und Durchhaltevermögen schenkst. Dass du uns immer wieder neu deine Gnade schenkst, wo wir fallen. Dass du uns immer wieder neu aufrichtest, wenn wir uns nicht für dich entscheiden. Und ich danke dir, dass deine Liebe, die für uns da ist, so groß ist, dass du das einfach auffängst. Und Herr, füll uns neu mit deiner Wahrheit und mit wahrem Leben. Amen.